Heute habe ich ein heikles Thema, aber gutes Thema. Ich denke, ein Thema, was uns aufklärt. Lerne mit Widersprüchen zu leben. Und wir haben alle Widersprüche irgendwo im Leben. Also es klappt nicht so, wie wir es wollen. Und wir denken manchmal anders oder es kommt anders. Der Mensch denkt und Gott lenkt. So, wir denken manchmal, jemand anders hat die Planung in unserem Leben. So, lerne mit Widersprüchen, mit Widerständen und was es auch immer ist, zu leben. Ich möchte aber ganz herzlich einladen für Freitag. Was interessiert Gott wirklich? An was ist er wirklich interessiert? Ist er an Geld interessiert? Ist er an Glauben interessiert? Ist er an Religion interessiert? An was interessiert sich Gott oder für was interessiert sich? Ein wichtiges Thema, lade ich dazu ganz herzlich ein. Dann am Samstag, 19 Uhr, sind wir schon in den letzten Tagen. Mach die Augen auf, schalte den Fernseher ein, lies die Zeitung, brauchst gar nicht mehr viele Fragen. Golf von Mexiko verdreckt, jetzt verdreckt die Nordsee, bald ist die Ostsee, bald ist der Bodensee, bald ist die Müritzsee, alles ist bald zu. Da kannst du nur noch in der Badewanne baden. So, nein, aber das ist nur das Äußere. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt noch viel mehr Dinge, die auf uns zukommen. Und Jesus sagt, wenn das alles geschieht, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Und dann am Sonntag früh was musst du tun, um Probleme zu lösen? Natürlich werden wir Christen sagen, beten. Aber mit Beten allein ist nicht getan. Da musst du ein bisschen mehr tun, als nur beten oder singen oder sonst was. Nein, wir müssen einige Dinge in Aktion, in Angriff nehmen und einfach die Probleme angehen. Und was man tut und wie man das angeht, will ich mit Gottes Hilfe am Sonntagmorgen zeigen. Nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, werde ich über das Vertrauen sprechen. Gott vertrauen ist nicht schwer. So wie ein Kind dem Vater die Hand gibt, festhält und nicht loslässt, so darfst du einfach die Hand Gottes festhalten und nicht loslassen. Nun zu meinem Thema heute. Lerne mit Widersprüchen zu leben. Das Leben ist voller Widersprüche. Also ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber meins auf jeden Fall. Von Anfang bis zum Schluss. Vielleicht solltest du gar nicht geboren werden. Und du bist doch geboren, vielleicht solltest du gar nicht leben und du lebst dennoch. Und jetzt musst du mit diesem Leben recht und schlecht zurechtkommen und dich arrangieren. Du darfst dich von den Widersprüchen in deinem Leben dich nicht irritieren oder beunruhigen lassen. Das ist ganz arg wichtig, dass du sagst, jetzt keiner will mich, keiner mag mich, keiner ist für mich. Gott ist für uns. Das ist meine Botschaft. Gott ist für uns. Und ist Gott für uns, wer kann und wer vermag, gegen uns zu stehen? Viele lassen sich viel zu schnell aus der Fassung bringen, sobald eine Laus über die Leber läuft, etwas schief geht und so weiter, sobald einem etwas widerfährt, was sie nicht kennen, was sie nicht gewohnt sind oder was sie befremdet oder noch nie gesehen, noch nie gehört haben. Oh, die Welt bricht zusammen. So schnell geht die Welt nicht unter. So das nur nebenbei, also wie gehe ich mit Widersprüchen um? Du darfst nicht wahnsinnig werden, wenn etwas anders kommt, als du gedacht hast. Du darfst nicht wahnsinnig werden, du darfst nicht verrückt werden oder du darfst dich nicht beunruhigen lassen. Satan begehrt euch, so steht es in der Bibel. Also Satan will jeden Einzelnen rütteln und schütteln und sehen, wie stabil er ist oder wie fest er ist. Also Widersprüche, wo kommen die her? Ich werde dann ein paar Dinge erwähnen, die vielleicht dich schockieren werden, aber eigentlich Schocktherapie, das ist, wie Gott mir gezeigt hat, wie man Leute heilt. Schocktherapie. Das ist also, du wirst schockiert, du siehst und sagst, mein Gott, das muss so sein. Schau doch den Herrn Jesus an. Der hängt am Kreuz. Der Erlöser, der Heiland. Und er sagt am Kreuz, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und Gott hat nicht verlassen, sondern Gott hat ihn lieb gehabt. Und deshalb, er hat am Kreuz die Widersprüche pure life erlebt. Also Leben ist ein Tausch. Wir geben etwas und wir bekommen etwas dann dafür. Das ist schon Widerspruch in sich selbst. Du gibst ein bisschen paar Blätter Papier, bedrucktes Papier und du kriegst Lebensmittel zum Beispiel. Oder du kriegst ein Auto oder du kriegst irgendwelche Ware. Also das ist so, du gibst etwas äußerlich Minderwertiges. Du denkst, das ist ein Stück Papier, was soll das? Aber das ist Geld. Das ist Gold wert, auch wenn es nicht gedeckt ist. So, Widerspruch. Du musst also das Widersprechen gegen dich selbst erdulden zuerst einmal. Du gibst Arbeit und du bekommst Geld dafür. Also du gibst deine körperliche Kraft und du bekommst Lohn dafür. Du gibst Geld und du bekommst Ware. Also das ist so ein Leben, ein Tausch. Wir sind noch in der Steinzeit, Urzeit, also wir leben noch vom Tauschen. Ich gebe etwas und ich kriege etwas anderes. Alles, was du auf dieser Welt erlebst, ist so angelegt von Gott, Trinität, Dreieinigkeit, These, Antithese und Synthese. Das ist also, was alles nach diesem Prinzip funktioniert, nach der Trinität des Lebens, also These, ein Fakt, dann das ist nicht möglich, darf nicht sein, kann nicht sein. Und es ist doch so. Und so weiter. Das ist dann die Synthese, der Zusammenhang, das Zusammenspiel der Dinge. Wer daran nicht glaubt, also These, Antithese und Synthese, das ist nur mal so philosophischer Gedanke. Wer daran nicht glaubt, der wird scheitern. Der wird sagen, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe gehofft, ich habe vertraut, ich habe alles genauso gemacht, wie Gott gesagt hat. Und es ist genauso anders gekommen. Und da steht ein Kampf in dir. Der Hiob hat diesen Kampf durchgemacht. Alle Heiligen haben diese Kämpfe durchgemacht. Der Antithese des Widerspruchs. Da kommen die Freunde und die sagen, das darf nicht so sein. Du bist nicht richtig und so weiter. Du wirst kritisiert. Du wirst in die Pfanne gehauen. Du wirst verspottet, verlacht und so weiter. Und dann letztendlich, zu guter Letzt, jawohl, Gott hat recht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So, das ist so das Leben angelegt. Wer das nicht beachtet, These, Antithese und Synthese, der kommt irgendwo unter die Räder. Der kann die Zukunft nicht bewältigen, wenn er die Vergangenheit nicht in den Griff bekommt. Und es ist wichtig, dass du die Vergangenheit in den Griff bekommst. Jesus sagt einmal, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und der wird das ewige Leben haben. Der Tod widerspricht eigentlich unserem Leben. Wer stirbt, der erzeugt letztendlich neues Leben, macht Platz für das neue Leben. Das ist die ganze Natur, die ganze Schöpfung auf diese Art und Weise angelegt. Der verlängert sein Leben. Ein Weizenkorn, es sei denn, es fällt in die Erde und stirbt, lebt weiter. These, Antithese, Synthese. Das Sichtbare widerspricht dem Unsichtbaren. Schon ein großer Widerspruch. Verstehst du? Du glaubst an Gott, aber die Wirklichkeit ist total anders. Und wenn du das nicht verstehst, die Zusammenhänge nicht verstehst, das Zusammenspiel der Dinge nicht verstehst, wirst du den Glauben nicht kapieren. Er kann es noch so belesen sein, der Heilige Geist muss es offenbaren, dass das so ist. Das Sichtbare wird überkleidet mit dem Unsichtbaren, steht in der Bibel. Also, es ist irgendwie ein Zusammenhang da. Genau das Unsichtbare widerspricht dem Sichtbaren. Und da sind die Widersprüche der Realitäten. Die Realitäten, da stoßen zwei Ozeane zusammen und da stimmt die Diskrepanz nicht. Der Widerspruch schafft dann neue Realitäten, neuen Ausgleich. Und der Widerspruch ist es, was dich dann auf die Spur bringt. Pro und Contra, Plus und Minus. Das ist das Zusammenspiel der Kräfte. Auch im christlichen Leben, Pro und Contra. Halte das fest nur, dann versteht ihr viel mehr, dass man sich durch Auseinandersetzung Pro und Contra, du bist dafür, aber der Teufel ist dagegen. Und jetzt musst du sehen, was mache ich oder wie mache ich das daraus das Beste. Der Widerspruch ist das, was einen inspiriert letztendlich. Weißt du, wenn ein Referent Vortrag hält und etwas erzählt und ihm nicht widersprochen wird, der kann jede Dummheit erzählen. Aber wenn dann jemand sagt, nee, Herr Lehrer, das kann nicht so sein, das muss ja, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Und alles auf dieser Welt ist entstanden und wird begriffen und erfasst, weil irgendjemand widersprochen hat. Dass alles sich um die Erde kreist, zum Beispiel diese Ideologie des Mittelalters, dann kam jemand und sagte, nee, das kann nicht wahr sein. Also wenn ich die Sterne und das alles genau beobachte, dann ist es genau das Gegenteil. Dann kreist die Erde um irgendetwas und nicht die Erde, die Sonne und wir um die Sonne. Also Widerspruch. Durch Widerspruch kommen neue Ergebnisse, neue Erkenntnisse, da werden Kompromisse geschafft und dann versucht man zu erforschen, was steckt dahinter. Widerspruch ist es, was es erst Veränderung bringt. Überall. In allen Bereichen des Lebens. Auch in der Gesellschaft. Auch in der Wirtschaft. Auch im persönlichen Leben. Der Widerspruch muss nicht gleich immer Rebellion sein, wie manche Leute sagen. Ja, der rebelliert ständig. Nein. Der fragt. Und nur der fragt, der kommt weiter. Und nur über Fragen finden wir Gott. Widerspruch ist vielmehr ein Dialog, ein Ausgleich. Also ich widerspreche, weil ich das nicht so sehe. Ich sehe etwas anders als die anderen. Und schon versuchen wir, einen gemeinsamen Nenner zu finden in dieser Bruchrechnung. Widerspruch ist etwas, was wir vielleicht Ergänzung nennen möchten. Da widerspricht einer, weil er etwas mehr weiß als der andere, der gerade was vorträgt. Solange du das Gefühl hast, anderen helfen zu wollen, jetzt pass auf, solange du das Gefühl hast, anderen zu helfen, dann eigentlich bist du, der hier Hilfe braucht. Nicht der andere. Deshalb studieren so viele Psychologie oder wollen Heilpraktiker werden, weil sie selber sagen, wie kann ich mich selbst verstehen, wie kann ich mir selber helfen, durchs positive Denken und was es auch immer ist. Du bist derjenige, der selbst hier Hilfe braucht. Solange du versuchst zu lehren, bist du selbst der Schüler. Weil während du andere lehrst, lernst du am allermeisten. Paradox. Aber das ist das Leben. Das Leben besteht aus lauter Paradoxen. Solange du glaubst, finden zu können, solange wirst du immer noch ein Suchender sein. Und was du bekämpfst, hör mir zu, das macht dich stark. Nicht sich gehen lassen und sich treiben lassen. Treibholz lässt sich treiben. Aber wenn du etwas widerstehst, das stärkst, wenn du dem Sturm widerstehst, wenn du der Anfechtung widerstehst, wenn du dem Teufel widerstehst, das macht dich stark. Durch Demütigung ist David stark geworden und erhöht. Solange du gibst, bist du der Nehmende, denn du nimmst und gibst, bist der Habende. Solange du gibst. In dem Moment, wo du aufhörst zu geben, hörst du auf, ein reicher Mensch zu sein. Nur Reiche können geben, Arme können nichts geben, die wollen nur alles haben. So, echter Glaube widerspricht dem Sichtbaren, denn nicht, was man sieht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht das Herz an, geht in die Tiefe. Wer recht glauben möchte, muss zuerst einmal mal richtig gezweifelt haben. Der muss ein Zweifler gewesen sein. Nur die Zweifler sind echte Gläubige. Wenn du noch nie in deinem Leben gezweifelt hast, bist du nie zum Glauben durchgebrochen. Verstehst du mich? Nicht nur beten, das ist schön und gut, das ist nachher, nachdem du Gott gefunden hast, das ist der nächste Schritt. Aber zuerst einmal musst du, gibt es einmal einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, wo ist er denn? Und Gott, wo sind die Wunder, wovon uns unsere Väter erzählt haben und uns so begeistert haben? Wo ist das alles? Du fängst an zu zweifeln. Nur so kannst du anfangen, logisch zu denken. Erst über Zweifel. Verstehen wir uns richtig? Ich will nicht zum Zweifel dich erziehen. Aber der Weg zu Gott geht über Zweifel. Da stehst du vor der Wand und sagst, wie komme ich da durch? Und dann wirst du anfangen, einen Weg zu suchen. Wie komme ich da durch? Und vielleicht machst du eine Umleitung. Du musst zuerst einmal recht viele Fragen gestellt haben. Und dann bekommst du auch Antworten. Wer keine Fragen stellt, kriegt auch keine Antworten. Also Widerspruch. Mir geht es also, lerne mit Widersprüchen zu leben. Und der liebe Gott lässt es zu, dass in deinem Leben Dinge passieren, wo du sagst, das weiß ich nicht, also das hätte ich nie gedacht, dass es so kommt. Wer hoch hinaus will, der muss sich erstmal ganz tief runter. Und dann kann er von dort aus starten. Wer Siege feiern will, der muss sich erstmal kämpfen. Und zwar ganz hart. Denn ohne Kampf kein Sieg. Ohne Kreuz keine Krone. Und ohne Leid keine Freude. Das gehört alles zusammen, meine lieben Geschwister. Also es gibt ein einseitiges Evangelium und das führt uns in die Hölle. Und dann wachen wir auf und sagen, was ist mit mir passiert? Ich glaube nicht richtig, ich stehe nicht richtig. Gott hat mich nicht lieb. Nein, Gott hat dich mehr lieb, als du denkst. Wer geehrt werden will, der muss zuerst mal schön verachtet in die Pfanne gehauen werden. Beleidigt, gekränkt werden. Über den muss man so viel Schmutz und Gülle ausgeschüttet haben. Und dann, der lebt immer noch. Trotz der Schande und trotz der Schmach, schaut Jesus Christus. Er trug die Schmach und die Schande, nahm alles auf sich. Wer anerkannt, respektiert werden möchte, der muss zuerst mal durch Verachtung hindurch. Der muss sich bewähren. Und nur der Bewährte wird nachher respektiert. Nicht der man jetzt gerade zujubelt und sagt, schön, dass du kommst. Nein, den man gar nicht haben will und der trotzdem da ist und trotzdem sich beweist und trotzdem sich bewährt. Für Versager gibt es keine Ehrung und keine Auszeichnung und keine Belobigung und kein Diploma und keine Goldmedaille. Nur für Leute, die alles dran gesetzt haben und die sich nicht unterkriegen ließen, die mit dem Widerspruch und Widerstand sich arrangiert haben. Die ganze Welt ist voll im Widerspruch. Von Jesus heißt es, natürlich, wir werden das anders fromm auslegen, aber ich möchte mal weg von der Frömmigkeit, der solch ein Widersprechen der Sünder gegen sich selbst erduldet hat. Jesus hat so einen Widerspruch gegen sich selbst erduldet. Im Widerspruch ist er stark geworden. Das Kreuz hat die Heiden überwunden und die Gottlosen und so weiter. Jesus hat alles auf sich genommen und den Widerspruch ertragen, der solch ein Widersprechen der Sünde, der Gottlosen, der Rebellen und was weiß ich, ertragen. Du musst im Widerspruch sein oder diesen Widerspruch ertragen können und sagen, das macht mir nichts aus, ich glaube trotzdem an Gott. Ich halte trotzdem mich an den Herrn. Ich vertraue trotzdem sein Wort. Ich lasse meinen Gott trotzdem nicht. Nur wer den Widerspruch überwindet und verarbeitet, der gewinnt die Schlacht. Nur der. Ich könnte jetzt weitermachen, aber das Leben ist voller Widerspruch. Die Jugend widerspricht dem Alter und das Alter der Jugend. Schon da haben wir schon eine Stufe. Und so weiter. Armut widerspricht dem Reichtum und Reichtum der Armut. Vertragen sich nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Wer die ganze Zeit nur ruht, der wird nichts zustande bringen. So steht in der Bibel einmal. Sich regen bringt Segen. Also Kampf und Segen und Erfolg. Wer Ergebnisse im Leben haben will, der muss etwas tun. Vor den Ergebnissen ist immer Arbeit vorgegeben. Und zwar schwere Arbeit. Wer großen Lohn, großen Erfolg haben möchte, der muss also hart kämpfen und hart arbeiten. Wer ein Ziel erreichen möchte, der muss fleißig laufen, sich anstrengen. Wenn er auf dem halben Weg stehen bleibt, wird er das Ziel nicht erreichen. Er darf den Weg nicht verlassen. Er muss konsequent bis zum Schluss durchziehen. Das Leben ist voller Gegensätze. Wenn ich das heute euch erzähle, wenn mir, als ich Christ wurde, weißt du, ich bin belogen worden von Christen, Pastoren, Prediger, Evangelisten. Also als ich zum Glauben kam, die haben ganz schön erzählt, liebe Leute, liebe Gemeinde, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es stimmt, aber es ist furchtbar, schrecklich. Gott ist ein schrecklicher Gott. Weißt du, er lässt einen plumpsen und dann richtet er auf. Es ist Herrlichkeit. Nachher, nach dem Sieg ist es Herrlichkeit, wenn du das überwunden hast, wenn du den Teufel unter die Füße bekommen hast. Natürlich, das ist wunderbar. Halleluja, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Aber bis du soweit bist, bis du den Teufel unter die Füße hast, vergeht eine Weile. Und die haben gesagt, es ist wunderbar, mit Jesus zu gehen. Es ist Herrlichkeit, mit Jesus zu gehen. Und ich war 3-4 Wochen Christ und habe gemerkt, Mensch, das stimmt alles gar nicht. Mit mir stimmt was da. Zuerst habe ich an mich selber gezweifelt, an meinen Glauben gezweifelt, an... Entweder hast du nicht richtig aufgepasst, nicht richtig zugehört oder nicht richtig angewendet, die Formeln nicht richtig begriffen, was sie da dir gesagt haben, bis ich gemerkt habe, durch Kampf kommt man zum Sieg. Nur durch Kampf und zur Herrlichkeit. Also wir leben in zwei Welten. Wir Menschen sind für diese zwei Welten geschaffen. Goethe sagt einmal, zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Und das ist, ich muss Fleisch und Geist vereinen. Das ist dieser Widerspruch, Fleisch und Geist. Römer 7 und Römer 8. Und in dieser Situation befinden wir uns beide. Römer 7 und Römer 8. Wir leben zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und das sind diese Gegensätze. Das ist dieser Widerspruch. Das Fleisch will was anders. Also mein Gefühl, mein Wille, mein Verstand, mein Kopf, mein Körper. Der will ganz was anderes, als was der Geist will. Und noch, was die Seele will. Wir leben dazwischen, zwischen zwei großen Ereignissen, zwischen Erwartung und Hoffnung und Glauben und der Verheißung, was Gott uns gegeben hat. Und wir leben in so einem Spannungsfeld. Und dem, was ich sehe, ist genau das Gegenteil, was ich sehe. Genau das Gegenteil. Wir leben, wir haben auf der einen Seite das Ja Gottes, da ist der Scheck Gottes, da steht eine gewaltige Summe, überwältigend. Aber das Geld habe ich nicht in der Hand. Wenn ich jetzt den Scheck zum Laden bringen würde, würde ich kein Geld kriegen. Ich muss den Scheck zur Bank bringen und einlösen. Wir wissen, was kommt und dass es kommt, aber es ist noch nicht da. Das ist ein Spannungsfeld. In diesem Spannungsfeld haben alle Glaubenshelden gelebt. Sie hatten die Verheißung, sie hatten die Voraussetzungen, sie hatten alles genau getan. Sie hatten das Schwarz auf Weiß in der Hand. Gott hat es zu ihnen gesprochen. Sie hatten die Offenbarung, sie wussten es perfekt. Aber es war genau das Gegenteil. Wir leben als Glaubende zwischen zwei Welten, also zwischen Menschsein und Weltsein und Glaube und Gott und Heiliger Geist und Himmel und Reich Gottes und Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat uns auf so eine vielseitige Welt angelegt, vielschichtige Welt angelegt. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite ist noch nicht da. Und deshalb, du darfst dich nicht aufgeben, wenn es noch nicht so ist, wie Gott dir versprochen hat. Und sage ich, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht glauben. Einseitigkeit ist immer vom Teufel. Jede Einseitigkeit. Also Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit ist von Gott. Der Teufel ist immer ein Gleichmacher. Das muss immer so sein. Ich habe gebetet und muss sofort kommen. Nein. Zuerst These, Antithese und Synthese. Jesus hat in seinem Jüngerkreis, wenn du Jesus und seine Jünger anschaust, in seinem Jüngerkreis die Extremen gehabt. Petrus und Johannes, der Liebling, der Süße, der Nette und so weiter, der Stille und der Ruhige, obwohl das sein Vater ja Donnersöhne war und Donnervater war und so weiter, aber trotzdem. Und dann der Petrus, der immer schnattert und redet und immer den Mund voll hat. Und diese zwei bindet Jesus zusammen. Und wir können dann immer beobachten, Jesus bindet immer die Extreme zusammen, immer so wie die sich widersprechen oder letztendlich die sich ergänzen. Widersprüche sind Ergänzungen, Leute. Die sind Ergänzungen, die sie ergänzen. Er macht nicht nur alle gleich, sondern er lässt jemand an der Seite sein, der einen so schleift, der einen so poliert, der eine zusetzt und sagt, kann der noch nicht still sein, kann er nicht 5 Minuten Mund halten, aber der muss immer reden, der muss immer der Erste sein, der muss immer vorne anfangen. Denk nur an Petrus und Johannes. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesus, steh auf. Auch später, nachdem Jesus weg war. Es war nicht einfach. Die haben öfters sich gestritten, die Jünger. Denn es heißt ja, und sie stritten, wer ist der Größte? Überleg einmal, da gab es Konkurrenz. Auch das gehört zur Gemeinde, zum Glauben, zum Reich Gottes. Es gab verschiedene Meinungen und Ansichten. Deshalb haben die Kerle 10 Tage gebraucht, bis der Heilige Geist kommen konnte. Als sie dann einmütig beieinander waren, kam der Heilige Geist, der Tröster. Also, es gab Martha und Maria. Denk nur an diese 2 Frauen. Ja, Herr, sag doch der Maria, die soll nicht da immer hocken und zuhören und so weiter. Sie soll mal in die Küche gehen und abwaschen. Und du siehst also Widersprüche. Martha fleißig und so weiter, die tut und so weiter. Die würden wir sofort als Deutsche heiraten. Aber die Maria so, oh Herr Jesus, du bist so süß, nett, lieber Heiland. Naja, wahrer Glaube ist vielseitig, vielschichtig, voller Wechselfälle, sowohl als auch. Das ist wahrer Glaube. Und wenn du das verstanden hast in deinem christlichen Leben, das hörst du nicht überall. Weißt du, dann hörst du nur vom lieben Heiland. Aber dass das Leben voller Wechselfälle ist und nicht einerlei und einheitsbrei oder Einheitspartei, SED, das würde allen gefallen, nur sozialistische Einheitspartei. So ein Einheitsbrei. Alle Christen sind gleich. Nein, bei Gott gibt es keinen Eintopf. Bei Gott ist jeder ein Spezialfall. Und Paulus sagt einmal, ich vermag beides. Hör mal, 2. Korinther, wenn du liest. Ich vermag beides. Kann hoch sein, kann tief sein. Kann haben, kann nichts haben. Kann anerkannt sein und kann verachtet werden. Ich kann Erfolg haben, kann Misserfolg haben. Gott ist immer mit mir. Egal, ob ich Erfolg oder Misserfolg habe. Diese Wechselfälle des Lebens. Ich kann alles ertragen. Ein Mensch, der mit Gott lebt, der richtig glaubt, der kann alles verkraften. Sowohl als auch. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, in der Endzeit. Wir müssen lernen, alles beide miteinander zu verkraften. Da siehst du den Glanz und den Erfolg, die Millionäre und Milliardäre, die nicht mehr wissen, was sie mit dem Geld anstellen sollen. Und dann siehst du, die sollten ein bisschen Konto plündern und dann nach Äthiopien das Geld schicken, den Leuten. Dann hätten sie schon alles ausgesorgt. Oder da produzieren sie Waffen und Kriege und dergleichen und unten verrecken und verhungern die Leute. Und das ist so viel Ungerechtigkeit. Und das ist mit Widerspruch zu leben, die Ungerechtigkeit zu sehen. Und du willst gerecht sein und dir geht's von Tag zu Tag schlechter und dreckiger. Und sagst, was habe ich falsch gemacht? Was haben die in Äthiopien, in Somalia, dort am Horn von Afrika falsch gemacht, dass denen so dreckig geht? Und was hast du getan, oder wir Deutsche, dass es uns so gut geht? Was haben die gemacht? Mehr gebetet? Vielleicht haben die mehr gebetet und gesungen als wir. Wer weiß es? Und die sind schon länger im Glauben als wir Deutsche. Also die haben kein Übel, kein Verbrechen gemacht. Aber das ist die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und du musst lernen, in dieser ungerechten Welt zu leben. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, noch viel schlimmer wird es sein. Wenn du das nicht gelernt hast, das, was ich heute Nachmittag lehre und sage, wirst du nicht überleben die Zeit. Du wirst unter die Räder kommen. Du wirst noch viel mehr Ungerechtigkeit sehen zwischen Arm und Reich. Die Schere wird noch viel größer werden, Arm und Reich. Vor kurzem haben in London die Autos gebrannt und so weiter. Und jetzt brennen nur in Berlin. 17 Autos sind letzte Nacht angezündet worden. Also, das Feuer kommt überall hin. Das Gericht kommt überall hin. Und dann siehst du, die einen, die sind in Frieden, sind glücklich. Und die anderen sind mittendrin im Gericht. Ungerechtigkeit und all das zu ertragen. Und ja, wie lebe ich damit? Wie gehe ich damit um? Was mache ich? So 2 Welten kämpfen in mir. Wir leben zwischen den Zeiten, zwischen der Verheißung und Erfüllung, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen gestern und morgen. Und jetzt muss ich dieses Leben hier verkraften. Und das ist, und ohne dem Heiligen Geist kannst du das Leben in dieser Welt nicht verkraften. Der Heilige Geist ist der Tröster, der mir hilft. Johannes, sei still. Halt den Mund, reg dich nicht so auf, geh nicht gleich in die Luft. Stirb noch nicht. Der Heilige Geist ist es, dem wir die Hoffnung verdanken auf eine bessere Zeit. Der Heilige Geist ist, der uns hilft, durchzustehen. Der uns hilft, unsere Schwachheiten, was wir merken, also das Wollen habe ich wohl, aber mir fehlt das Vollbringen. Der hilft mir. Also du schaffst es jetzt gerade nicht, aber mit Gottes Hilfe, wir werden das Ziel erreichen. Nicht mit unserer Kraft, mit unserer Macht sind wir gar bald verloren. Wir leben in einer sehr gespannten Zeit, eine gespannte Phase, und wir müssen Spannungen vertragen, ertragen, verkraften. Zwischen wir sind und wir haben ist noch eine große Kluft. Also wir sind erlöst, aber wir haben noch nicht die Erlösung. Ich habe gedacht, du wärst sicher deines Heils. Hast schon den Garantieschein in der Tasche. Wir sind erlöst, steht in der Bibel, so oft. Ich werde nachher darauf zurückkommen. Und wir warten auf die Erlösung der Kinder Gottes. Was ist das? Wir pendeln zwischen Erkenntnis und Erfahrung. Zwischen Wissen und der Anwendung. Wir wissen genau im Kopf, wie es geht. Aber wir haben zwei linke Hände. Zwei linke Hände. Uns fehlen vielleicht die Mittel. Wir wissen genau, wie das funktionieren soll. Aber wir glauben, aber das Schauen ist noch nicht da. Dass ich fassen kann, begreifen kann. Wir leben dazwischen, zwischen Theorie und Wirklichkeit. Und das ist, was uns so viele Probleme bereitet. Zwischen Theorie und Wirklichkeit. Zwischen diesen Welten. Zwischen der Erfüllung und der Verheißung. Wir haben die Verheißung. Wir haben es schriftlich schwarz auf weiß. Wir erleben jetzt schon Gebetserhörungen und Führungen und Bewahrung Gottes und Versorgung Gottes. Aber das ist nicht das Optimale. Da muss noch was Größeres sein als das. So Kleinigkeiten. In Kleinigkeiten erleben wir schon die Herrlichkeit Gottes. Aber ist das wirklich alles? Wir leben zwischen den Welten oder Fronten. Vielleicht besser gesagt Fronten, zwischen zwei Fronten. Und deshalb sagt die Bibel, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Dass ihr zu viel von der Welt erwartet. So, wir arbeiten, oder wir sollen arbeiten, und dann steht in der Bibel wieder, wir sollen alles dem Herrn überlassen. Der Herr gibt das Wollen, das Vollbringen. Ein Widerspruch. Totaler Widerspruch. In Epheser Kapitel 1, Vers 7, wir haben die Erlösung. Und Kolosser Kapitel 1, Vers 14, durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Haben wir ja schwarz auf weiß. Oder glauben wir wenigstens zu haben. Aber dann Römer 8, wir warten der Erlösung und einen zukünftigen Tag. Und dann heißt es weiter, Epheser Kapitel 4, Vers 30, beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er ein Siegel euch aufgedrückt. Und er ist der Bürger dafür, dass wir den Tag der Erlösung erleben werden. Also wir haben das Angeld, die Anzahlung, das Pfand für unsere Erlösung. Aber wir müssen noch durch die schmutzige Stadt, durch den Slum hier durch. Wir haben das ewige Leben. Und dann heißt es weiter, ergreife das ewige Leben. Also Widerspruch. Wir haben das ewige Leben und dann heißt es, ergreife. 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe das ewige Leben, dazu dich Gott berufen. Und das hast du vor vielen Zeugen öffentlich bekannt. Ergreife. Also ist das nicht ein Widerspruch? Und damit musst du leben. Wir sind lauter erlöste Kinder Gottes, aber wir müssen ständig dranbleiben. Dranbleiben. Oder Römer 8, Vers 14. Wir sind Söhne Gottes. Und dann auf der anderen Seite, wir erwarten die Sohnschaft, dass der Vater uns in den Arm nimmt, küsst und lieb hat. Oder Römer 8, 23. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib voller von der Vergänglichkeit befreit. Also ich bin noch nicht von der Vergänglichkeit befreit. Ich muss essen. Und es schlägt so an, das ist furchtbar. Verstehst du? Und es schmeckt so. Weißt du nicht, wie das funktioniert? Genau, wir sind noch nicht vom Körperlichen erlöst. Wir werden krank. Wir sterben. Und was weiß ich, wir kriegen Allergien. Und manche Leute, die das nicht begriffen haben, die kommen mit jedem Dreck zum Gebet nach vorne in aller Liebe und bitte bet für das und bet für das, aber dass du die Widersprüche annimmst und dagegen nicht ankämpfst und sagst, na ja, mit Gottes Hilfe trage ich das alles und werde ich überstehen. Dieser nichtige Leib wird vergehen, ich werde einen neuen Leib bekommen vom Herrn, einen verherrlichten Leib. Und das, was ich jetzt sehe, das ist noch nicht das. Also mein Geist ist erlöst, meine Seele mag erlöst sein, aber mein Körper ist noch nicht erlöst. Ich bin noch der Vergänglichkeit unterworfen. Klar, merke ich schon, Mensch, kriege graue Haare und da runzeln und dann sehe ich nicht mehr so gut und dann höre ich nicht mehr so gut und dann läuft es nicht mehr so, wie ich möchte. Weißt du, und wir lernen, mit Widersprüchen zu leben. Weißt du, das geht so langsam. Als du jung warst, mit 25 wusstest du nicht, was Krankheit ist. Aber mit 50, mit 60, mit 70, mit 80. Ha? Ist das so? Wie alt wirst du jetzt? 84, ja, mit 84. Da merkst du viel mehr, als was du mit 24 gemerkt hast. Mit 24, da konntest du über Abgründe springen. So. Wir sind schon im Reich Gottes, Kolosser 1, Vers 13. Und wir gehen ein in das Reich Gottes, Apostelgeschichte 14, 22. Oder wir erben das Reich Gottes, 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wir erben. Also wir sind noch nicht mittendrin. Epheser 5, Vers 5. Denn eins ist klar. Wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt Gottes, in der Christus und herrscht und so weiter. Das gilt auch allen, die vom Habgier besessen sind und so weiter und Menschen, die fremden Götter dienen und so weiter. Da ist kein Platz. Also wir wissen, also wir müssen frei werden von der Habgier und dem Nichtigen. Und dann, und Gott verherrlicht sich in uns, da kommen die Früchte. Von einem Ast wachsen Früchte des Fleisches und vom anderen Zweig wachsen Früchte des Geistes. Und jetzt kannst du pflücken, welche du willst. Also wir stehen mittendrin im Widerspruch. Mein Schwiegervater, der hat Jux, in unserem Garten, der hat einfach einen Apfelbaum genommen, seitlich die Äste abgeschnitten und dann hat in jeden Zweig eine Art von Apfelsorte eingepfropft. Frühäpfel, Spätäpfel, dann die grün werden und so weiter, so dass wir das ganze Jahr von einem einzigen Baum oder ja, jeweils verschiedene Apfelsorten ernten konnten. So ist auch mit unserem Leben. Unser Leben ist so angelegt, dass wir ja eigentlich alles Mögliche ernten können. Aber der Herr möchte die gute Frucht haben. Und das ist die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Wir sind gestorben. Kolosser 3, Vers 3 oder Galater 2, Vers 9. Und wir stehen dazwischen zwischen dem Sein und Werden, zwischen Haben und Haben, das sind wir dazwischen und wir sind gestorben. Und dann Römer 6, Vers 6. Und damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht mehr länger der Sünde dienen. Aha, aber du dienst trotzdem der Sünde weiter. Rauchst womöglich noch, trinkst womöglich noch, fluchst noch manchmal zwischendurch oder machst diese oder jene Dummheit. Und begehrst und bist geizig, zornig, wütend und so weiter. Aber wir sind gestorben. Und jetzt musst du, die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Du musst den inneren Menschen ständig erinnern, ich bin gestorben. Ich lebe nicht, sondern was ich lebe, das ist Christus in mir. Und das ist dieser ständige Kampf, dieser Widerspruch, in dem wir als Menschen stehen, von Tag für Tag. Wir sind gestorben. Oder Kolosser 3, Vers 5. Wir müssen unsere Glieder töten. Also trennt euch ganz entschieden von allem selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit, vom ausschweifenden Leben, von Leidenschaft und Lastern ab, aber auch von der Habgier und so weiter, was ich vorhin gelesen habe, die den Besitz für das Wichtigste halten. Und unterordnet euch Gott. Also dieser Widerspruch, diese Spannung. Weißt du, Spannung, Entspannung, das ist das Leben. Hast du es gemerkt? Wir sind neue Menschen, Kolosser 3, Vers 10. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert, dass ihr ihm entspricht in sein Bild und. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und steht und schaut zu, dass es immer besser und schöner wird und Gott wohlgefälliger wird. Und dann heißt es wieder, und wir werden von Tag zu Tag erneuert. Also, eine Spannung. Willst du Christ sein? Weißt du, Christ sein ist mehr als nur Halleluja sagen. Christ sein ist mehr als nur in die Kirche gehen. Christ sein ist mehr als nur Zehnten zahlen oder Kirchensteuer zahlen oder was auch immer. Wir sind das Licht und wir sollen leuchten. Und weißt du, wo das Licht am besten funktioniert? In der Dunkelheit. Je stärker die Dunkelheit ist, desto besser funktioniert das Licht. Wir sind Heilige. Jeder von uns ist ein Heiliger. Wir sind Heilige. Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder. Halleluja. Die zu ihm gehören. Darum sollt ihr auch euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit und. Und dann heißt es weiter im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5, 23. Und wir sollen geheiligt werden und wir sollen der Heiligung noch nachjagen. Wir sind Heilige. Und wir sollen der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand Christus sehen sind. Wir sind vollkommen, Kolosser 2, Vers 10, und wir sollen der Vollkommenheit nachjagen, Philipper 3, Vers 12. Und jetzt müssen wir mit diesen Dingen leben. Wer die Bibel nicht kennt, wer den Heiligen Geist nicht kennt, wer These, Antithese, Synthese nicht kennt, der wird damit nicht zurechtkommen. Der wird sagen, die Bibel ist voller Widersprüche. Ich habe dieser Tage einen Brief von jemandem bekommen, der schreibt mir, ich habe in der Bibel 300 Stellen gefunden, voller Widerspruch, die sich einander widersprechen. Ich kann ein paar mehr zeigen sogar. Ich kann, wenn ich möchte, ich könnte 3000 Bibelstellen zeigen, nicht nur 300, die sich einander widersprechen. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wirst du nur noch Widersprüche finden. Aber genau das ist es, was Gott will, dass du lernst, in dieser Welt so zu leben, als ein Ausländer, als ein Bürger, der nicht von dieser Welt ist. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Jesus hat nicht gebeten, lieber Vater, nimm den Matthäus von dieser Welt. Oder nimm dich und nimm meine Jünger von der Welt. Der hat alle da gelassen. Der hat sogar, Vater, lass sie alle da. Jesus betet nicht, dass du in den Himmel gehst. Er wollte dich da lassen. Und er sagt sogar, geht hin in alle Welt. Zuerst ruft er uns aus der Welt raus, präpariert uns und dann schickt er uns in die Welt wieder. Das ist der liebe Gott. Und jetzt heißt es, lerne mit Widerspruch zu leben. Lerne, sei klug, wie die Tauben oder ohne falsch wie die Tauben und klug wie die Schlangen und seid ohne falsch und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ha, das ist mit Widerspruch. Stell mir vor, du als armes Schäfchen, Jesu, weil ich Jesu Schäflein bin. Und jetzt sagt der Heiland, und jetzt gehst du durch das ganze Rudel der Wölfe durch. Und dann musst du Zähne zeigen, Ohren langspitzen und dann sagst, im Namen des Herrn. Was glaubst du, wie die Wölfe rennen, wenn so ein Schaf anfängt, die Wölfe zu jagen? Aber wenn ein Christ das nicht gelernt hat, dann wird er gleich Befreiungsdienst holen und die Dämonen austreiben lassen und was weiß ich alles, und da wird nichts passieren. Ich sage euch die Wahrheit, denn die Wahrheit ist, was euch frei macht, sonst nichts. Wir müssen mit Widersprüchen leben. Wir müssen also, ja, hier ist noch eine schöne Stelle, die muss ich noch lesen. Da, also wir sind die vollkommen, Philipper 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, sagt Paulus, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Er ist ergriffen von Gott. Er ist von Gott, er ist voll vom Heiligen Geist. Er ist erfüllt von Gott, aber dann er jagt nach der Vollkommenheit. Dabei ist mir ganz klar, dass ich dies alles noch lange nicht ergriffen habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, dass ich das Ziel erreiche, damit der Siegespreis einmal mir gehört und nicht den anderen. Wie ich jetzt schon in Christus gehöre. Also in dieser Welt leben wir dazwischen. Eigentlich sitzen wir auf zwei Stühlen. Man sagt ja, man soll nicht auf zwei Stühlen sitzen oder auf zwei Hochzeiten tanzen. Aber im Leben musst du das tun, ob es dir passt oder nicht. Das ist Evangelium, Leute. Ich predige genau die andere Seite von dem, was vielleicht dein Pfarrer dir und dein Pastor dir oder dein Prediger dir vielleicht sagen würde oder dein Hauskreisleiter. Christus wohnt in uns, aber wir sind mittendrin im Kampf. Und er soll in uns wohnen. So, wir leben in dem Spannungsfeld Gottes Werk und unser Werk. Mein Teil und Gottes Teil. Was macht er, was mache ich? Für was ist er zuständig, für was bin ich zuständig? Erstens, alles ist uns geschenkt, aber ich muss es immer nehmen. Und muss alles erbitten. Alles ist euch geschenkt. Ihr habt alles und so weiter. 2. Petrus 1, Vers 3 und so weiter. Und dann muss ich ringen, alles, dass ich da einkomme. Und wir müssen lernen, die Balance, das Gleichgewicht in unserem Leben zu halten, so ausbalanciert zu werden. Unsere Heiligung. Eigentlich ist er zu uns gemacht worden, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und so weiter. Und dann, die Heiligung ist mein Teil. Und ich muss ständig der Heiligung nachjagen. Glaube erlebt diese Spannung. Wenn du das nicht gelernt hast, und ich weiß, am Anfang lernt man das nicht, und am Anfang ist auch gar nichts wichtig zuerst mal. Christus hat alles für dich getan. Nimm es, glaube es, pack es, nimm mit nach Hause. Aber dann kommt der Kampf des Glaubens. Weißt du, wir müssen lernen zwischen der Gnadenwahl, dass wir aus Gnaden gerettet sind, und dann, dass wir selbst verantwortlich sind, wie es weitergeht. Ich bin selber verantwortlich. Den Wolf, den ich füttere, der Wolf wird in mir siegen. Ich bin verantwortlich für Freiheit oder Unfreiheit zwischen Gnade und Lohn, zwischen Himmel und Erde. Der Christ lebt hier auf dieser Erde. Und doch, ja, und das ist das Verrückte, er ist versetzt an himmlische Orte. Spinnt er jetzt? Ist er verrückt? Wir sind versetzt. Wir leben hier und doch nicht hier. Das ist die Spannung. These, Antithese, Synthese. Aber wir werden dort einmal sein. Der Christ erlebt nicht nur die Kreuzigung, sondern auch die Auferstehung, auch die Himmelfahrt Jesu, Epheser 2, Vers 6. Wir machen das alles durch, alle Phasen, bis wir dort an den himmlischen Örter ankommen. Wir leben in Zeit und Ewigkeit, in diesem Spannungsfeld. Zeit ist menschlich, ist vergänglich, ist irdisch, Chronos und Kairos. Also die chronologische Zeit, die fortlaufende Zeit und dann die göttliche Zeit, die richtige Zeit im richtigen Augenblick. Unser Glaube erlebt den ewigen Gott schon innerhalb der Schranken von Raum und Zeit. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und Adam und Eva, die aßen von dem Baum. Und Gott hat genau gesagt, wer von diesem Baum essen wird, der wird des Tages sterben. Sind die tot umgefallen? Die sind nicht tot umgefallen. Die sind nicht tot umgefallen. Du magst sagen geistig, aber das ist auch nicht. Die haben mit Gott weitergeredet. Gott hat mit ihnen sich unterhalten. Die sind auch geistig nicht gestorben. Die haben weitergelebt. Und dann ist die Rede von ersten Adam und vom zweiten Adam. Jesus und der Adam, der damals geredet hat. Also das musste alles passieren. Und jetzt heißt es, jetzt müssen wir zwischen dem ersten und zweiten Adam, zwischen dem Adam, der damals vom Baum gegessen hat, und dem Adam, der am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Jetzt muss man dazwischen wir den Weg finden. Vom alten Adam zu dem zweiten Adam. Wir stehen also im Spannungsfeld vom Geist und Leib. Johannes 17, Vers 11. Wir sind in Christo und doch noch in der Welt. Wir sind im Geist, und wie oft Paulus sagt, ich war bis im dritten Himmel entrückt. Und wir sind doch im Leibe, muss man wieder zurück auf die Erde. Leider. Manche würden gar nicht mehr zurückkommen wollen. Wir sind dem Tod überlegen und doch dem Tod verfallen. 2. Korinther 4, Vers 11 und 16. Wir stehen in diesem Spannungsfeld Kraft und Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du siehst, da steht der Mensch dazwischen. Wir stehen zwischen Inhalt und Gefäß. Das sind wir dazwischen immer. Wir sind Fertige und Harrende. Wir sind Gelöste und dann sind wieder Gespannte. Das sind wieder. Das ist so ein Paradox. 2. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Ist doch widersprüchlich. Und damit müssen wir lernen, als wenn heute der letzte Tag wäre. Und doch, wir leben noch sehr lange und ewig. Wir sind Traurige, aber allezeit Freunde. Wir freuen uns der Trübsal, heißt es einmal in der Bibel. Also mit diesen Widersprüchen zu leben, das ist eine Kunst, die nur der Heilige Geist uns beibringen kann. Dass wir beides ertragen können. Wir sind nichts haben und siehe, wir haben alles. Mit dem Heiligen Geist kannst du die ganzen Widersprüche verkraften, die Schwachheiten, der hilft deiner Schwachheit. Das, was du nicht kannst, das ergänzt er. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Der Heilige Geist gleicht alles aus, macht dir verständlich, ach weiß, das geht vorbei. Diese Schwäche geht vorbei, diese Ohnmacht geht vorbei. Der Heilige Geist bringt alles zum Funktionieren, auch unsere sterblichen Leiber. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch unsere sterblichen Leiber wieder lebendig machen. Das ist die Kraft Gottes. Unser ganzes Gefühlsleben ist voll von Gegensätzen und Widersprüchen geprägt. Oft haben wir so gemischte Gefühle. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht's so auf jeden Fall. Gemischte Gefühle. Wollen habe ich wohl. Vollbringen. Das liegt mir nicht. Das fehlt mir. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist schon ein Widerspruch in sich selbst. Weißt du, es ist erstaunlich. Auch im Jüngerkreis, als noch der Herr Jesus lebte, sie weinten vor Freude. Wie ist das möglich? Sie weinten vor Freude. Das ist Widerspruch. Mit diesem Widerspruch müssen wir leben. Sie weinten vor Freude. Wann weint man vor Freude? Oder wie passiert das, dass man vor Freude weint? Sie weinen vor Freude. Viele glauben, man muss alles widerspruchsfrei, man muss widerspruchsfrei sein. Und ich sage euch nur eines, Leute, passt auf. Wenn Leute ein Evangelium predigen ohne Widersprüche und sagen, das darf nicht sein, das ist Lüge. Um die Wahrheit zu finden, muss man Widersprüche haben, kennen, verstehen. Denn nur die Wahrheit findest du über Widerspruch. Pro und Contra. Sobald etwas widersprüchlich ist, werden die meisten beunruhigt und sagen, da stimmt was nicht, da ist was nicht vollkommen. Weißt du, wir wollen, wir Deutsche speziell, wir wollen alles beherrschen, alles kontrollieren, alles im Griff haben. Und wenn das nicht so ist, dann rennen wir gleich zum Seelsorger, holen gleich Älteste und gleich eine Flasche Öl, suchen Befreiungsdienst, fangen an zu zweifeln und verzweifeln und so weiter, werfen alles gleich weg oder geben auf. Nein, mit dem Widerspruch jetzt fertig werden. Das sind alles arme, kleine, kleinkarierte, engstirnige Geister, die sowas tun, die schnell so Fassung verlieren. Sie ahnen nicht, dass gerade durch die Krise, dass wir stark werden, aufgebaut werden, dass wir von Gott belehrt werden, dass unser Vertrauen gestärkt wird, dass wir Stehvermögen beweisen durch die Krise, wenn wir die Konflikte bewältigen. Die Schwierigkeiten sind es, was uns die Augen öffnet. Weißt du, ich bin dein Freund. Der ist dein Freund erst, wenn er in der Schwierigkeit dein Freund bleibt. In der Krise. Dann ist er dein Freund, dann kannst du dich auf ihn verlassen. Durch den Widersprüchen begegnet man der Wahrheit. Findet man die Wahrheit durch die Widersprüche. Da ist man seines Heiles gewiss. Ich weiß, mein Gott ist treu, der wird mich nicht verlassen. Egal was passiert, ich halte zu Gott und Gott hält zu mir. Da wird der Glaube gefestigt. In Stürmen, Schwierigkeiten und dergleichen wird der Glaube gefestigt. Da geht in die Tiefe, dann lässt du Wurzeln. Und Gottes Methode ist auf widersprüchliche Art und Weise, uns zum Sieg zu verhelfen. Das ist Gottes Methode, leider. Denk nur an die Einnahme Jerichos in Josua Kapitel 6. Da müssen sie doch um Jericho marschieren. Was ist das, ein Widerspruch? Anstatt gegen die Mauer einen Rambock anfahren zu lassen, einfach um die Mauer marschieren, stille sein, Mund halten, nicht sprechen, nicht antworten. Das widerspricht jeder Logik, jeder Vernunft, jeder Kriegsführung. Weißt, Gott handelt unvernünftig. Und das ist dieser Widerspruch, in dem wir immer stehen. Wenn wir Gott erleben wollen, wir müssen seine Logik verstehen. Und die Israeliten mussten lernen, nur Gott zu gehorchen. Das ist alles, was Gott von uns erwartet. Gehorche. Gehorche und gehorche. Auch wenn es noch so unlogisch ist, mehr verlangt Gott von uns nicht. Gehorche. Füll die Krüge mit Wasser. Da soll ja Wein herkommen. Nein, tut, was ich euch sage. Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wer mit Gott lebt, der hat Träume, große Träume sogar. Das ist okay. Und ich will dir sagen, wie Gott arbeitet durch Widersprüche. Du hast großartige Träume. Denk an Josef. Alle verbeugen sich vor mir, alle sind demütig zu mir. Du hast großartige Träume. Aber der lebt auch die Träume aus. Wer Gott dient, der muss ins Gefängnis. Das ist das erste Mal, was passiert. Der wird verkauft als Sklave. Der muss unten durch. Bevor er nach oben kommt, muss er zuerst unten durch. Und er muss lernen, mit Widerspruch zu leben. Muss lernen, vergessen zu werden. Das Gegenteil zu verkraften. Er muss das Gegenteil durchleben, bevor er seinen Traum realisiert und sein Traum realisiert wird. Denn was sich in Wirklichkeit abspielt, ist nicht die Wirklichkeit. Eine These von mir. Also was sich in Wirklichkeit abspielt, ist nicht die Wirklichkeit. Was du jetzt gerade erlebst, ist nicht die Wirklichkeit. Das ist ganz was anderes. Da steckt ganz was anderes dahinter. Wir sehen, unsere Augen sehen auch nicht normal. Das ist alles seitenverkehrt. Alles auf dem Kopf. Was du siehst, ist alles auf dem Kopf. Es ist alles seitenverkehrt. Und nur dein Gehirn ordnet es nachher, dass du denkst, du wärst richtig. Oder falsch. Wir müssen lernen, wenn wir Gottes Weg gehen wollen, wir müssen lernen, von hinten die Sache zu sehen, vom Ziel aus, vom Ende, von der Vollendung. Dann verstehen wir die Widersprüche. Ihr gedachtet, Böse an mich zu handhaben und ich sehe, wie Gott seinen Finger drin hatte, wie Gott alles gut gemacht hat. Wir sehen immer nur das Negative und der Teufel ist ein Schwarzmaler und Schwarzseher. Wir müssen lernen, vom Ziel her zu leben. Und das ist, dann lernst du, mit Widersprüchen zu leben. Dann lernst du, Widersprüche zu verkraften. Nur das, was man im Geist gesehen hat, der Traum, der ist echt. Der Traum ist echt. Das ist wahr. Das ist wirklich. Und jetzt brauchst du Geduld, alles durchzustehen, zu verarbeiten. Und in der Bibel heißt es, Geduld tut euch Not. Warten, bis wir das haben, was wir im Himmel gesehen haben. Und vielleicht musst du ein Leben lang warten und das erlebst du gar nicht. Und vielleicht wird dieser Traum nie wahr in deinem Leben, weil das ja nicht für die Erde bestimmt ist, sondern du bist für den Himmel bestimmt. Und so manche Menschen, die wollen sich nur auf diese Erde fixieren und fixieren sich auf das Vergängliche, aber Gott hat uns ein unvergängliches, unverweltliches Erbe bereitgestellt. Wir müssen lernen, also auf die Stunde Gottes warten, bis es soweit ist. Manchmal geht es Jahrhunderte, Jahrtausende vergehen. Wir denken nur an die Verheißung über Jesus. Wie lange haben doch die Menschen gewartet, bis der Messias kam? Und das ist, dass du dranbleibst, dass deine Seele dranbleibt. Steht in der Bibel, dir geht's so, wie es deiner Seele geht. Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Wie es deiner Seele geht. Und die eine Seele sagt, ja Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und. Und die andere Seele, die ist noch ein bisschen schüchtern, ängstlich und so weiter. Du musst warten, bis die Stunde Gottes kommt. Diese zwei Seelen. Und die eine Seele, die von Gott ist, die voll von Gott ist, die muss sagen, Seele, lobe den Herrn, preise den Herrn, danke dem Herrn. Halt dich an den Herrn. Bleib ruhig. Reg dich nicht so auf. Es wird schon gut werden. Der Herr macht keinen Fehler. Unser Gott kann nicht lügen. Weißt du, es passiert so viel. Gott kann arbeiten in unserem Leben, wenn sich der Verstand raushält aus unserer Seele. Wenn der Verstand nicht immer mitmischt. Weißt du, wir begreifen gleich und verstehen und so fort, wenn wir zulassen, Herr, auch das Gegenteil ist von dir. Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Hoch und tief. Du musst nicht Buddhist und Hindu werden, um das zu begreifen. Gott hat es schon lang vor dem Buddhismus und Hinduismus uns das offenbart. Gott schied Tag und Nacht und Gott hat alles geschaffen. Gott hat alles zugelassen und die Erde ward wüst und leer. Du musst lernen, gerade in der Wüste, wo nichts ist, anfangen mit Gott zu leben. Und sagen, jetzt Herr, jetzt haben wir nichts, 3 Tage hat es gereicht, aber jetzt geht's nicht mehr weiter. Wenn wir Widersprüche einfach zulassen und akzeptieren, da beginnt das Geheimnis des Lebens sich zu offenbaren. Plötzlich fängt an, die Wüste zu blühen. Plötzlich tut sich was in der Wüste, wenn wir es erlauben, dass wir das Gegenteil nehmen und sagen, ja Herr, dein Name sei gepriesen. Wenn wir das Gegenteil mit Danksagung annehmen, das ist also ein Rezept, was ich verschreibe oder dir weiterempfehlen möchte. Wer mit Danksagung lebt, der lebt mit einem Hochgefühl, auch wenn alles dagegen spricht. Und in unserem Leben wird alles dagegen sprechen. Danke Gott für jede Stunde, für jeden Tag, für jeden Augenblick. Fang an zu danken, auch für die Dinge, die dir nicht schmecken, die bitteren Kräuter. Das ist Medizin für deine Seele. Wer mit Danksagung lebt, der ist schon dem Leben entrückt, lebt in anderen Dimensionen, ist verzückt von dem Sichtbaren, hält sich nicht mehr an den Sichtbaren, er sieht nicht, was da ist, sondern Herr, danke, auch das dient mir zum Besten, auch zu meinem Heil, zu meiner Beförderung. Der glaubt, was die Seele glaubt. Weißt du, wir sind so in einem Art Trance-Zustand. Wir sind versetzt an himmlische Orte, wir sind nicht mehr hier. Wenn du dankst, bist du am Ziel angekommen, siehst das alles von der Vollendung aus, mit den Augen der Vollendung. Wer nicht mehr innerlich erregt ist, wer nicht mehr aus dem Häuschen gleich geht und so weiter, der stellt sich auf die Beine und sagt, danke Vater, oh danke, du bist ein Wunderwerker, Wunderrat. Die Seele muss von Gott ergriffen werden und von Gott erfasst werden und einfach Gott Ehre geben. Und wenn du Gott ehrst und er zeigt dir den Weg des Heils, er öffnet und sagt, und in dem Moment, das ist meine persönliche Erfahrung, wo ich Gott lobe und preise und danke, da verliert das Negative die Macht und die Wirkung. Der Widerspruch, der löst sich in Luft auf. Aber schau die Natur, da ist alles so angelegt. Zuerst ist die Blüte und dann erst die Frucht. Zuerst sind zwei Paradoxe der Pflanze. Die Blüte, wunderbar, aber dann verblüht die Blüte und dann fallen die Blüten ab und dann bildet sich langsam die Frucht. Du siehst also, das Schöne musst du erst weg, bevor die Frucht kommt. Wer im Traum lebt, der lebt seinen Traum aus. Und deshalb, ihr Lieben, das, was Gott uns im Licht gegeben und gezeigt hat, sollen wir nicht in der Finsternis bezweifeln. Du hast im Glauben geschaut, im Gebet vom Herrn empfangen. Du warst in der Gegenwart Gottes, warst aufrichtig und ehrlich. Hast geschlafen und geträumt, hast Gott hat vielleicht womöglich dir einen Tiefschlaf gegeben und du hast den Herrn gesehen. Und jetzt sollst du nicht bezweifeln, das, was du gesehen hast, was du in der Bibel gelesen hast, was Gott dir offenbart hat. Wir leben aufgrund der Offenbarung. Das ist die Ursache, was unsere Existenzberechtigung gibt. Ein anderes Recht für unsere Existenz haben wir nicht. Das ist der Einstieg, wie wir zum Leben kommen. Der Herr hat mir gezeigt und ich weiß, es ist vom Herrn. Denk an Josef. Weißt du, er erlebt nur Gegenteil, 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 Gegenteil. Und er sagt, ich weiß und der Herr war mit ihm. Und am Schluss, als dann fertig ist, ist der König von Ägypten. Denk an Hiob. Beim Hiob erleben wir auch These, Antithese, Synthese. Er durchlebt das alles. Spannung, Entspannung. Und dann das Resultat. Er bekommt doppelt zurück, nachdem das alles durchlebt. Du bekommst das Doppelte und Dreifache und Zehnfache und Tausendfache nicht erst am Anfang, sondern erst am Schluss deiner Biografie. Was ist mit ihm passiert, mit diesem Hiob? Zuerst hat er die Fakten gesehen, das Haus abgebrannt, Diebe kamen, Räuber kamen, Tod kam, alles Mögliche kam. Seine Freunde kommen zu ihm und dann muss er sich den ganzen Gequatsche anhören, was sie da erzählen. Du musst vertragen, was dir deine Freunde, die Geschwister in der Gemeinde, die erzählen, was sie dir vorwerfen. Du musst mit den Vorwürfen zurechtkommen. Na komm, hier rein. Deshalb hat der liebe Gott zwei Ohren gegeben, damit durch eine reinkommt und durchs andere raus. Verstehst du? Einfach anhören. Und der Hiob hat es angehört. Und weißt du, dann hat er aus dem allem, was er gehört hat, ein Gebet gemacht. Lieber Gott, du siehst, was der erzählt hat und was der erzählt hat und was die erzählt hat und was die sagen. Und als das Gott alles abgegeben hat, der Widerspruch deiner Freunde, nicht deiner Feinde, die kannst du auch noch später anschauen, aber deine Freunde, die dir so nahe stehen, die tun dir weh vielleicht. Und Gott führt uns in solche Auseinandersetzungen, in solche Spannungen. Und zuerst ist der Herr hat's gegeben. Halleluja! Alle preisen Gott, wenn sie was empfangen, wenn sie gesegnet werden. Aber dann heißt es weiter, der Herr hat's genommen. Der Herr hat's genommen. Und dann These, der Herr hat's gegeben. Antithese, der Herr hat's genommen. Und Synthese, der Name des Herrn sei gepriesen. Da ist das Geheimnis des Lebens verschlüsselt. Wer das kapiert, kapiert alles. Denn der weiß dann nachher, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kriegt das große Licht, die große Erleuchtung. Wer diese Phasen nicht durchlebt, kommt nicht ans Ziel. Der kommt nicht zu Durchbrüchen. Der hat keine Erfolge. Der verwirklicht sich nicht, wie er sich verwirklichen sollte. Der macht auch keine Fortschritte in seinem Leben. Wer das nicht erlebt, was der Hiob erlebt hat, und deshalb, du musst lernen, Gefühle zuzulassen. Auch als Evangelikaler, weißt du musst zulassen, Gefühle zulassen, positive Gefühle und negative Gefühle. Darfst du bloß die nicht über die Nacht mit hinausnehmen, übrigens nächsten Tag. Lasse den Zorn nicht untergehen mit der Sonne. Aber du darfst auch mal negative Gefühle, Herr, siehst nicht wie Verderben. Das war's. Du musst Verstand zulassen. Du musst Glauben zulassen, du musst auch Zweifel zulassen. Du musst Fragen und Antworten zulassen. Beides musst du zulassen, akzeptieren. Freude und Leid. Und nur so kommst du zu einem Aha-Erlebnis. Und plötzlich geht dir ein Licht auf. Erst der Sturm und dann die Stille. So war es bei Jesus, bei der Überfahrt nach Gadara. Erst die Krankheit und dann die Gesundheit. Die Gesundheit kommt nicht zuerst. Zuerst kommt die Krankheit. Alles andere, andersrum, ist vom Teufel. Zuerst die Schwangerschaft und dann erst die Geburt. Man sagt ja bei der Schwangerschaft andere Umstände. Zuerst sind die anderen Umstände und die sind nicht bequem. Also als Frau, ich kann mir das nicht vorstellen. So, zuerst das Unangenehme und dann erst das schöne Büblein oder Mädchen. Wenn du das Gute annehmen kannst und konntest lernen, das auch andere anzunehmen und zu akzeptieren und zuzulassen. Und damit müssen wir uns engagieren, Leute. Das Leben ist widersprüchlich, voller Widersprüche. Also da ist nichts daran zu rütteln. Wenn du die Wahrheit, die Realität kennenlernen möchtest, die ist nicht widerspruchsfrei. Zuerst andere Umstände. Und bevor etwas in deinem Leben entsteht, Schwierigkeiten. Und dann erst, wenn das Haus fertig ist, das Dach gedeckt ist, dann kannst du einziehen und kannst sagen, Halleluja, jetzt bin ich hier. Die Wahrheit muss zwangsläufig widersprüchlich sein eigentlich, wenn du ehrlich und aufrichtig liest. Und die muss... Da musst du so viel Widerspruch verkraften, die muss abgedeckt sein durch Realitäten, durch These, Antithese und Synthese. Es ist so umfassend, denn das Leben ist umfassend. Und dann kannst du erst richtig das Leben gestalten. Das größte Leiden ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem Leben. Das ist das große Problem, die Angst vor dem Leben. Weißt du, wenn du tot bist, ach, nach mir die Sintflut. Aber das Leben meistern, das ist eine ganz große Aufgabe. Das Leben meistern. Der wahre Glaube ist eine große Kunst, das Leben zu bejahen, trotz den Widersprüchen. Und trotzdem Frieden zu haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und trotzdem Gott weiter zu vertrauen und trotzdem weiter zu machen, auch wenn alles dagegen spricht. Martin Luther hat einmal so schön gesagt, das ist sehr treffend, was er da gesagt hat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Aber die Christen würden gleich eine weiße Kleider kaufen und dann auf einen hohen Berg steigen und auf Jesus warten. Aber Martin Luther hätte gleich einen Apfelbaum gepflanzt. Warum? Weil er vertraute Gott. Also weitermachen, trotzdem weitergehen, trotzdem weiter warten, trotzdem weitersehen. Wer in Zeiten der Not nichts sieht, wird nachher nichts ernten. Wenn nachher gute Zeiten kommen, der wird nichts haben. Eine gesunde Seele, die bejaht, die nimmt es an, akzeptiert es. Beides gehört zusammen und dann wird erst dein Leben wie ein Märchen. Weißt du, jedem Märchen, ich weiß nicht, ob du Märchen kennst oder gelesen hast oder magst, aber in jedem Märchen, da kommt zuerst die Hexe und da kommen die Schwierigkeiten und so weiter und dann ist ein Happy End. In einem guten Märchen ist immer ein Happy End und der Herr hat es wohl getan. Der hat Gnade geschenkt für die Reise. Denk an Eliezer, an die Geschichte, wie er die Frau für Isaak suchte. Gott hat Gnade geschenkt für die Reise. Du wirst verblüfft sein, wie Gott Gnade schenkt für deine Lebensreise. Die Wirklichkeit ist, du bist aus Ägypten rausgezogen, voller Begeisterung. Oh, der Herr ist mit uns. Und dann bist du ausgezogen, gar nicht weit gegangen. Nur um die Ecke. Und da stehst du schon vom Roten Meer und vor den Bergen. Und hinter dir kommen die Ägypter. Schon die ersten Schwierigkeiten wären wir bloß in Ägypten geblieben. Das ist nämlich, was der Teufel möchte, dass du wieder zurückgehst. Und das ist mit Widerspruch zu leben. Ihr sollt stille sein, nicht plärren. Wenn du Probleme hast, hör auf zu plärren. Das ist, was die Christen am meisten machen. Lieber einen, kriegen Nervenzusammenbruch. Du sollst aufhören zu plärren. Du sollst stille sein. Baldrian nehmen, das wäre das Beste. Und stilles Sein, durch stilles Sein werdet ihr stark werden. Weißt du, wir beten manchmal viel zu viel. Wir sollen viel weniger beten und viel mehr auf Gott vertrauen. Und sagen, Herr, du hast mich rausgeführt und da sind 10 Wunder passiert bei der Rausführung. 10 Wunder am Pharao. 10 Gottesoffenbarungen sind vorher passiert. Das ist also gewaltig. Und jetzt wirst du uns doch nicht hier auf der halben Strecke hängen lassen. Du musst eines wissen, wenn Gott etwas anfängt, macht er auch zu Ende. Und deshalb kannst du auch ganz getrost sein, wenn Widerstände, Widerwärtigkeiten, Widersprüche kommen. Gott hat mich rausgeführt, Gott hat mich bekehrt. Du hast dich bekehrt nur durch den Heiligen Geist. Du bist nicht gläubig geworden durch Zufall, weil jemand dir was von Jesus erzählt hat. Das Licht ist dir nur aufgegangen, weil Gott ein Licht angezündet hat. So, Gott hat das Werk angefangen. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt bist du über das Rote Meer durch. Auf der anderen Seite, oh, ich dachte, das wäre Kanaan. Palmen. Ja, na gut, Elim, da waren 70 Palmen, aber was ist das für 2 Millionen? Ich dachte, das wäre das gelobte Land. Und da kommt wieder Wüste und nochmals Wüste und nochmals Wüste. Siehst du, wie Gott dich führt? Eine Sackgasse nach der anderen. Das ist mit den Widersprüchen des Lebens. Und trotzdem wissen, der Herr hat's angefangen, der Herr wird's auch vollenden. Diese Glaubensgewissheit, das ist Gewissheit. Das ist Heilsgewissheit. Du hast die Gnade erlebt, du bist mit Gott losmarschiert und jetzt landest du nur in Schwierigkeiten. Weißt du, ich bin so Gott dankbar, dass Gott mir Licht geschenkt hat in meinem Leben, dass Schwierigkeiten nur ein Teil dessen ist von meinem Leben. Nur ein kleiner Teil gehört dazu, zur Entwicklung und Entfaltung meines Lebens. Da sitze ich in der Schule und muss schreiben und muss lernen und kriege... Weißt du, nicht das, was ich weiß, lerne ich in der Schule, sondern das, was ich nicht weiß. Und genauso ist es, Gott entwickelt uns, während wir zuhören und. Du hast auf der einen Seite das Versprechen Gottes, die Gnade Gottes, die Offenbarung Gottes und auf der anderen Seite erlebst du nur das Gegenteil. Nur das Gegenteil. Und du glaubst, Gott ist nicht mehr mit dir. Am Anfang hast du geglaubt, Gott wird es gelingen schenken. Jetzt, wir gehen raus. Und was passiert in Ägypten, den Israeliten? Jetzt müssen sie selber sogar Stroh sammeln. Jetzt wird noch mehr Druck ausgeübt. Weißt du, du willst raus und jetzt kriegst du noch mehr Druck. Du willst erlöst werden, du willst Kind Gottes werden. Da bist du voller Freude, kommst nach Hause, stellt euch mal vor, ich habe mich bekehrt. In Heilbronn habe ich so einen Fall gehabt. Da hat die Frau erzählt zu Hause, dass sie sich bekehrt hat, Mutter von 5 Kindern, kommt nach Hause und erzählt dem Mann begeistert, das ist ein abgefallener Christ und abgefallene Christen sind ganz gefährlich. Und so kommt nach Hause, erzählt. Und dann sagt er, hör mal, wenn du noch einmal zu Matthäus in die Versammlung gehst, schlage dir mit der Axt den Kopf ab. Und hat sogar Axt in der Hand gehabt. Die Frau musste dann weg ins Frauenhaus und. Nur weil sie sich bekehrt hat und voller Freude ahnungslos erzählt hat, ich bin Christ geworden. Er war mal Christ. Aber dann hat er Pornobilder geschossen und für St. Pauli Bilder, Broschüren gemacht und so ein Leben geführt und jetzt bekehrt sich. Sein schlechtes Gewissen ist wach geworden. Du siehst also, wenn du dich bekehrst, bei anderen Leuten wird das schlechte Gewissen wach. Und da war die Hölle los. Die Ehe ist geschieden worden, natürlich bleibt nichts anderes übrig. Aber sein Vater war Pastor. Der wusste, weißt du, der ist aufgewachsen mit der Muttermilch in der Gemeinde. Und dann, seine Frau kommt nach Hause, ich habe mich bekehrt, bin Christ geworden. Also, das passiert als erstes. Plötzlich ist die Hölle los. Lerne mit Widersprüchen zu leben. Lerne mit der Antithese zu leben. Weißt du, These, Antithese, Synthese, und das gilt für alles. Pro und Contra, Plus und Minus. Weißt du, zuerst der eine Strich ist so und der andere ist so. Das sind nur zwei Striche. Alles auf dieser Welt existiert nur auf dieser Basis, Plus und Minus. Alles, jeder Computer, alles basiert auf dieser Basis, Plus und Minus. Wenn du die Welt verstehen willst, musst du nur Plus und Minus verstehen, Pro und Contra. Und dann blickst du durch, dann gehst du auf, dann fangst du an zu funktionieren, dann verfolgt dein Leben einen Zweck, eine Sache, eine Aufgabe. Weißt du, und dann wirst du plötzlich ein Gesegneter Gottes, weil du das kapiert hast. Du weißt nicht viel, aber du weißt, Plus und Minus gehören zusammen. Ja und Nein gehört zusammen. Der Widerspruch ist, dass zuerst, und ich möchte vielleicht noch, muss aufholen, weißt du, manche möchten gesegnet werden. Und der Widerspruch ist, Gott sagt, Abraham, du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Du möchtest also gesegnet werden, auf der einen Seite, aber du kriegst nichts von dem Segen. Du musst zuerst mal den Segen weitergeben. Du musst anderen Leuten dienen. Und dann wirst du gesegnet, wenn du gedient hast. Alles, was du bekommst, ist immer für die anderen. Und das ist so verrückt. Also die anderen werden gesegnet, die anderen kommen vorwärts, die anderen kommen weiter. Durch mein Zeugnis werden andere gesegnet. Und ich habe nichts. Äußerlich denke ich zuerst meistens und so weiter. Aber du, Abraham, ich will dich segnen, denn du sollst ein Segen sein und so weiter. Gott segne dich, damit du ein Segen bist. Gott stärkt dich, damit du anderen helfen kannst. Und du wirst, indem du anderen hilfst, stark. Indem du dienst, dich verausgabst. Gott gibt dir, damit du anderen geben sollst. Und du kriegst immer so ein Feedback. Du musst lernen, zu nehmen und gleich weiterzugeben. Und in dem Moment, wo du weitergibst, nicht behältst, und auf Sparkonto einzahlen. Nein, wenn du weitergibst, wenn du weiter wucherst und handelst, deine Talente umsetzt. Natürlich, wir haben so viel fromme, evangelikale Christen oder was weiß ich. Ach, wir müssen die Wahrheit bewahren. Schön. Ach, niemand darf das berühren, betasten. Das ist heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Aber das Heilige muss unter die Menschen gebracht werden. Das ist ein Widerspruch. Jesus, der Name Jesus muss geheiligt werden und der Name Jesus wird erst geheiligt, wenn es unter den Menschen anfängt zu laufen, wenn die Welt erfährt, wer Jesus ist. Alles, was Gott dir gibt, ist immer für andere. Muss einem anderen Zweck, einem Ziel dienen. Psalm 35, Vers 27. Psalm 35, 27. Da heißt es, der Herr hat Freude am Gedeihen seines Dieners. Gott hat Freude am Gedeihen seines Dieners. Muss weiterlesen und diese Gedanken und so weiter, was da drin alles ist. Der hat Freude, wenn sein Diener gedeiht. Indem du weitergibst und mehr tust und so weiter, anfängst für ihn zu leben. Wenn du auf seine Kosten lebst und so weiter. Der Herr hat Freude an seinem Diener, der gedeiht. Wenn Gott was von dir hat, dann hast du auch was von Gott. Das ist ein Widerspruch. Gott muss zuerst von mir was haben, damit ich was von Gott habe. Lerne, mit Widersprüchen zu leben. Du bist auf dem Feld, hast schwer gearbeitet. Der Heiland erzählt ein unsoziales Gleichnis, also ist total anti-gewerkschaftlich und antisozial und so weiter. Du hast schwer gearbeitet, kommst vom Feld nach Hause, dein Rücken tut dir weh und dann sagt es zum Knecht, du hör mal, schürze dich und diene mir, servier mir das Essen. Verstehst du, eigentlich sollte er, der Knecht, etwas zu essen bekommen, aber er muss dienen seinem Herrn. Und erst als der Herr satt geworden ist, als er bedient worden ist, dann sagt der Herr, und lieber Knecht, und jetzt isst du alles, was da ist, kannst alles aufessen. Du siehst, wie widersprüchlich. Du kommst nach Hause, bist so erschöpft, und gerade weil du so erschöpft bist, spannt er dich noch ein und beauftragt dich noch was. Bist ja gesegnet worden, kommst aus der Versammlung im Wolke Nummer 7 und jetzt wirst abgefangen und dann fragt jemand, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt wirst du wieder eingespannt. Aber weißt du, wie das funktioniert? Spannung, Entspannung. In der Gegenwart Gottes gedeihst du, wirst erquickt, deine Seele wird gestärkt, dein Haupt gesalbt und dann lässt Gott etwas in deinem Leben geschehen, passieren. Wenn andere Menschen was von dir haben, hast du von Gott was. Wer nicht Gott dienen will, der wird seinen Feinden dienen müssen. Aber so im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Sprüche 14, Vers 23, ganz schnell noch. All harte Arbeit bringt einen Gewinn, aber bloßes Gerede führt zu Armut. Auch Widerspruch. Weißt du, viele reden, wir haben so viel Schwätzer, aber harte Arbeit bringt Gewinn. Einige sind nur fromme Schwätzer und spielen mit frommen Worten und denken, das Spiel ist wunderbar. Aber Verheißungen Gottes, die muss man hart erkämpfen, hart erarbeiten. In Haggai Kapitel 1, Vers 6 bis 9, da heißt es, sie haben viel gepflanzt, aber doch wenig geerntet. Sie essen, aber sie werden nicht satt und ist nicht genug. Sie trinken, aber sie werden also nicht satt, der Durst wird nicht gelöscht. Sie stellen gute Kleidung her, aber das wärmt sie nicht. Sie verdienen einen sehr guten Lohn, aber ihr Beutel ist voll lauter Löcher. Sie behalten nichts, die Brieftasche ist durchlässig. Sie arbeiten eigentlich wie Sklaven, verrichten nur Sklavenarbeit, wenn du da dort liest. Sie haben keinen bleibenden Erfolg. Also sie tun viel. Das ist ein Widerspruch. Weißt du, die Martha und Maria, sie saß zu den Füßen Jesu. Und hier heißt es weiter, warum ist das so? Und ich darf dir auch eines sagen. Es ist so wichtig, dass du mit den Widersprüchen zu leben lernst. Und in Haggai heißt es weiter, weil jeder nur an seinem Haus baut und das Haus Gottes als Ruine liegen lässt und sich jeder nur mit sich selbst beschäftigt. Das ist das Problem. Wir müssen lernen, weg von uns, hin zu anderen, zu Mitmenschen, Freunden, zu den Feinden sogar. Und ich habe neulich eine Predigt gehabt, dass wir sogar die Feinde engagieren sollen für uns, dass sie für uns arbeiten. In Sprüche steht ein ganz dummer Satz. Du sollst auf der Flöte pfeifen und die Schlange tanzen lassen und die Schlange wird dir Gewinn bringen. Was es auch immer heißt. Als ich in Indien war, habe ich an allen Plätzen überall so Schlangenbeschwörer gehabt, die dann die Schlange, ich musste Geld geben und dann hat die Schlange getanzt, wenn die da gepfiffen hat und Schlange sich gewickelt und gerundet und was weiß ich. So. Und du wirst Gewinn haben. Genau das steht in der Bibel. Das sind ja Orientale. Deshalb haben, du wirst flöten, und dann heißt es in der Bibel, wir haben gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Mit Widersprüchen leben. Gott hat es gesagt und wir haben es nicht getan. Euer Haus ist, ihr baut eure Häuser, aber mein Haus liegt brach. Wenn du gesegnet werden willst, lern mit Widersprüchen zu leben. Musst du aufhören, für dich zu leben, wobei du dich liebst. Aber wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Ein Widerspruch. Paradox. Du musst anfangen, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und nach seiner Gerechtigkeit, ein totaler Widerspruch. Und dann wird euch solches alles zufallen. Fang an zuerst mal nach dem Reich Gottes, denk gar nicht mehr an dich. Vergiss dich. Dann wird Gott sich an dich erinnern, wenn du an das Reich Gottes denkst. Also, wenn du es schaffst, das Leben in Gottes Hand zu legen, wie das auch immer aussieht, Und Synthese ist die richtige Zusammensetzung, die richtige Zusammenfassung oder Verknüpfung. Diese göttliche Einheit, weil du das schaffst, dann erlebst du einen neuen Zustand, ein neues Dasein bekommst du. Plötzlich, oh, ich kann was mit Gottes Hilfe. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, auch wenn es unüberwindbar ist. Dann bekommt dein Leben eine ganz neue Bedeutung. Dann schaffst du das, was bisher nicht möglich war. Ein totaler Widerspruch. Und deshalb, wer gewinnen will, der nehme sein Kreuz und folge mir nach. Sein Kreuz. Dein Kreuz. Du hast auch ein Kreuz. Und das Kreuz ist, das dich kreuzigt, das dich umbringt. Das, was dich umbringt, ist für dein Leben bestimmt. Und Überleben. Das, was dich umbringt. Es, weißt du, glaub mir, Gott wird nicht zulassen, dass dein Kreuz dich umbringt. Im letzten Moment wird er dich rausholen, wie ein Brand aus dem Feuer. Hab keine Angst. Gott wird es nicht zulassen. In letzter Minute wird er eingreifen und wegschnappen und sagen, nein, nein, nein. Oder wie diese drei Jünglinge im Feuerofen, er wird dazwischen treten und seine Hand dazwischen halten. Oder Israel und Ägypter, er wird dazwischen treten. Die Feinde werden dir nichts anhaben können. Aber Gott testet, bist du bereit? Bist du bereit, wie beim Abraham und Isaak, bist du bereit, den Liebsten, deinen Isaak, mir zu opfern? Und da zieht er schon sein Messer und will dem die Gurgel durchschneiden und opfern. Und in dem Moment sagt der Herr, halt! Tu dir nichts an, halt! Weißt du, im letzten Moment, Gott wird dir helfen. Im letzten Moment. Meine Botschaft. Aber das ist so, Gott kommt immer im letzten Moment. Eine Minute vor 12, nein, letzte Sekunde vor 12, da kommt der Herr vor 0 Uhr. Da, wenn du denkst, es ist aus, alles verloren, in dem Moment kommt der Durchbruch, der Sieg. Möchtest du es haben? Lerne mit Widersprüchen zu leben. Ich finde, es ist so fantastisch, mit dem Herrn zu leben. Spannung, Entspannung. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist dieses Leben, das Paulus gelebt hat. Ich vermag alles. Ich vermag beides. Kann hoch sein, kann niedrig sein. Weißt du, und viele Christen können das nicht. Ich weiß, das ist furchtbar. Wenn ich manchmal mit manchen Leuten verreise, weißt du, da musst du auf dem Strohsack schlafen. Im Osten früher war das. Oder so, da keine bequeme Matratze. Da gab's Läuse und so weiter. Ja, das esse ich nicht. Oder das Wasser ist schmutzig. Ja, wenn du mit Gott gehst, kannst du alles. Ja, das erste war, nein, wir essen nur bei McDonald's. Und dann suchen sie den ganz Russland ab von McDonald's. Und das gibt nur in Moskau. Nein, aber diese Vornehmen, oder wir schlafen nur im Hotel. Viele Evangelisten, weißt du, wenn du Gott dienst, da schläfst du in jeder Bude. Da schläfst du im Slum. Da hast du keine Angst. Und ich weiß, wovon ich rede. Als wir in Indien waren, hab ich die ganze Nacht Räucherstäbchen angezündet, damit keine Moskitos kommen. Und immer wieder, einer nach dem anderen musste immer Wecker stellen und aufwachen, dass er dann sein Räucherstäbchen anzündet. Denn die mögen keinen Rauch. Weißt du, die Biester mögen nicht Rauch, das Feuer des Heiligen Geistes haben. Wenn Gott da ist, weißt du, dann vertreibst du die ganzen Moskitos, die in deiner Gegend sind. Und die tun dir nichts. Mit Widersprüchen zu leben. Und die schönsten Versammlungen sind bei den Armen, Witwen und Waisen. Nicht bei den Reichen, Millionäre. Bei den Witwen, Armen und Waisen. Dort wird Reich Gottes gebaut. Auch hier, die Verkündung des Evangeliums. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Auch wieder ein Widerspruch. Nicht viel Weise, nicht viel Gewaltige und. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Auf das er zu Schanden mache, was etwas ist. Du siehst, das sind die Widersprüche Gottes. Und dann kannst du immer, ja, Herr, sagen. Als ich in London, in Westminster Abbey war ich schon ein paar Mal, und da ist irgendwo am Rand, neben David Livingstone und all diesen großen englischen Genies und Eroberer und Herren und Herrschaften, da ist da ein Grabstein, verwittert, fast, kann's kaum lesen, aber da steht nur ein Satz, und ich weiß nicht, wer darunter beerdigt war, da steht gar nicht, der Name ist nicht mehr zu identifizieren, aber da steht nur, Yes, Lord. Nur Yes, Lord. Da lag einer, der immer Yes, Lord gesagt hat, Ja, Herr gesagt hat. Kannst du auch so einer sein, der zu den Wegen Gottes Ja, Herr sagt? Mit Widersprüchen leben, Ja, Herr. Und du kommst raus. Kommst raus aus der Wüste, wenn du Ja, Herr gesagt hast. Wenn der Herr gesagt hat, ihr könnt das Land einnehmen, dann könnt ihr das Land einnehmen. Dann musst du nicht No, Herr, No, Lord sagen. Dann kannst du es. Wenn der Herr was sagt, das stimmt es. Wenn der Herr uns irgendwo hinführt, dann bringt er uns auch durch. Wenn er uns eine Last auflegt, hilft er uns auch, die zu tragen. Und kannst du dem Herrn ganz vertrauen. Lass uns aufstehen und lass uns Yes, Lord, sagen. Ja, Herr, du bist der Herr, der alles in seiner Hand hält. Du bist der Herr, der uns führt und leitet. Du bist der Herr, der das Werk angefangen hat. Du hast uns in eine Sache vielleicht reingeführt. Und du bist auch der Gott, der uns rausführt. Herr, ich preise dich, ich bete dich an. Und ich möchte deinen Namen erheben, hier in der Gemeinde, oder in den Gotteskindern, alle, die dein Wort hören. Hilf, dass die Menschen verstehen, dass wir in so einer spannungsvollen Weltumstand und Situation leben dürfen und können. Und die schönsten Blumen gedeihen an den unmöglichsten Plätzen. Und ich denke nur, eine Lotusblume, die Blume Ägyptens, die gedeiht in den größten, schmutzigen, dreckigen Tümpel. Herr, und genau da ist es, dass man mit Widersprüchen leben darf und leben kann. Herr, zeig uns das, zeig Heiliger Geist, dass meine Geschwister das lernen, nicht zu rebellieren, nicht abzuhauen, alles hinzuschmeißen, aufzugeben, sondern dass sie sagen, wir halten durch mit der Hilfe Gottes, mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Wir bleiben unter der Gnade, wir leben aus der Gnade und die Gnade ist es, was uns ans Ziel bringt. Danke, Vater, für die Gnade, die du auch jedem Einzelnen heute Nachmittag gewährst. Halleluja, halleluja. Wenn irgendjemand schwach ist, krank ist, Hilfe braucht, hadere nicht mit Gott, rebelliere nicht gegen Gott, sondern sag, ja, Herr, du hast mich hineingeführt, du wirst auch mich wieder rausführen. Du hast es zugelassen und du wirst es auch wieder wegnehmen. Und dieser Körper wird eines Tages hier gelassen werden. Und ich habe einen neuen Körper, einen neuen Bau von Gott in der Herrlichkeit. Wir leben nicht für diese Welt, nicht für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. Unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Hab deinen Traum, den Gott dir schenkt für dein Leben. Denk an Josef. Halleluja, Vater, ich danke, dass du uns so viele Vorbilder gegeben hast in der Heiligen Schrift, dass wir uns an ihnen orientieren können. Wir wollen uns nicht an Menschen orientieren, die davongelaufen sind, sondern an Menschen orientieren, die stehen geblieben sind und noch immer stehen in deiner Gegenwart. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lies Hebräer 11. Dort steht alles drin. Eine Wolke von Zeugen, von Glaubenshelden. Und die einen haben bekommen und die anderen haben nicht bekommen. Aber sie sind nicht schwach geworden, denn sie warteten auf eine bessere Belohnung, auf ein besseres Ziel, auf eine bessere Sache, auf einen besseren Ausgang. Vater, ich danke dir, dass wir zu diesen Glaubenshelden mitgezählt und mitgerechnet werden. Auch heute Nachmittag in Jesu Namen. Mach aus jedem eine Säule in deiner Gemeinde. Halleluja. Amen.